Samstagsuni im Wintersemester 2016/2017. Nationalsozialismus in Freiburg. Vierter Vortrag. Dr. Christoph Schmieder. Kein Ende der Debatte. Erzbischof Konrad Gröber und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus.
Herr Müller, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, hier stehe ich und mir ist nicht ganz wohl. Nicht deswegen, weil ich in einem großen Hörsaal vor vielen Menschen reden muss, das ist keine neue Erfahrung für mich, sondern wegen des Themas, bei dem man sehr leicht sehr viel falsch machen kann. Gerade jemand wie ich, der ich als katholischer Kirchenbeamter für manche von vornherein unter dem Verdacht stehe, parteiisch zu sein, der Bistumsarchivar, der über einen Erzbischof spricht, kann doch eigentlich nichts anderes betreiben als Heiligengeschichtsschreibung, oder? Wenn ich dagegen versuchen wollte, unparteiisch zu sein, dann bestünde die Gefahr, in die andere Richtung zu weit zu gehen, zu kritisch zu urteilen und letztlich das eigene Nest zu beschmutzen. Zumindest könnte dies aus katholisch-kirchlicher Sicht so wahrgenommen werden. Natürlich werde ich es nicht allen recht machen können, aber wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass ich es keinem recht gemacht habe, dann wäre auch nichts gewonnen. Ich habe mich also, wie schon der Titel meines Vortrags zeigt, dazu entschieden, nicht direkt über Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus zu sprechen, sondern über die Debatten, die darüber geführt wurden und werden. Das könnten Sie als Drückebergerei verstehen, denn so habe ich natürlich die Möglichkeit, auf eigene Stellungnahmen zu verzichten und brauche nicht unbedingt die eine oder die andere Sichtweise zu vertreten. Ich gebe zu, dies war bei der Wahl des Themas durchaus ein Motiv für mich. Andererseits bietet sich mir so aber die Chance, auch solche Perspektiven vorzustellen, die nicht meine eigenen sind. Ich kann also, wenn ich will, die eine oder andere besonders gröber kritische Äußerung wiedergeben, kann aber umgekehrt auch solche Stimmen zu Gehör bringen, die Gröber vielleicht sogar zu unkritisch verteidigen. Konrad Gröber ist schon lange tot, fast 7 Jahrzehnte. Hier eine kleine Impression von der Beisetzung. Mindestens ebenso lange wird schon über sein Verhältnis zum Nationalsozialismus diskutiert. Wenn man so will, dann begannen die Diskussionen eigentlich bereits in den 1930er Jahren, als Gröber Erzbischof und die Nazis an der Macht waren. Die Frage, wie er als Oberhaupt eines katholischen Bistums sich gegenüber den Machthabern verhalten sollte, stand spätestens seit der sogenannten Machtergreifung auf der Tagesordnung, ebenso wie umgekehrt die Frage, was die Nazis von Gröber und von der Kirche überhaupt erwarteten. Doch diesen Teil der Debatte will ich heute weitgehend ausklammern, um mich nicht allzu sehr zu verzetteln. Aber auch die seit Kriegsende bzw. seit Gröbers Tod geführten Diskussionen sind so umfangreich und ausufernd, dass ich mich auf wenige inhaltliche und zeitliche Ausschnitte beschränken muss. Und noch etwas will ich gleich zu Anfang festhalten. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Ebenen der Debatte um Gröber, die sich zwar teilweise überschneiden, aber doch auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichem Anspruch geführt werden. Da ist einmal die wissenschaftliche Debatte, bei der Quellen studiert, interpretiert und in den historischen Kontext eingebettet werden. In dieser Debatte herrschte und herrscht im Wesentlichen ein nüchterner Ton. Hier werden Fakten gewichtet und sachliche Argumente ausgetauscht. Daneben aber gab und gibt es die populäre Debatte in Zeitungsartikeln, Leserbriefen und digitalen Medien, in der mit Schlagworten und Schubladisierungen gearbeitet wird. Hier wird oft sehr einseitig argumentiert und nur das angeführt, was die eigene Sichtweise bestätigt. Hier kommen immer wieder so einfache und handliche Bezeichnungen Gröbers wie der braune Konrad oder der Erzantisemit zur Sprache. In dem gezeigten Beispiel finden sich übrigens zwei sachliche Fehler, die freilich am Inhalt und am Tenor der Aussage nichts ändern. Die angeführten Zitate stammen nicht aus einer Silvesterpredigt, sondern aus dem Karfreitagshirtenbrief von 1941 und sie stehen auch nicht in Band 94 der Zeitschrift Freiburger Diözesanarchiv auf Seite 612. Es sind im Prinzip immer wieder die gleichen Pro- und Kontra-Gesichtspunkte, die in den Debatten um Gröber und den Nationalsozialismus angesprochen werden. Die vor wenigen Tagen im Augustinermuseum eröffnete Ausstellung, die ich für unbedingt sehenswert und für sehr anregend halte, macht da keine Ausnahme. Und auch der Beitrag über Gröber in der Badischen Zeitung im Rahmen der Straßennamendiskussion brachte eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Fragen und Argumente. Die hauptsächlichen Sünden, die Gröber vorgeworfen und negativ angerechnet werden, sind: erstens seine begeisterte Zustimmung zur Machtübergabe an Hitler und die NSDAP. Zweitens seine Mitgliedschaft im Förderverein der SS. Drittens seine teilweise wüst judenfeindlichen Äußerungen. Viertens sein angeblich unzureichender Einsatz für verfolgte Priester, insbesondere für Max Josef Metzger. Die wichtigsten Verdienste, die Gröber immer wieder zugute gehalten werden, sind hingegen: erstens sein vergleichsweise frühes und entschiedenes Eintreten gegen Zwangssterilisierung und Euthanasie. Zweitens die ideelle und finanzielle Unterstützung Gertrud Luckners bei der Rettung von Juden. Und drittens seine bedingungslose Verteidigung der gesamten christlichen Lehre gegen die NS-Ideologie. Je nachdem, wie man diese Sünden und Verdienste wertet, kann man zu sehr unterschiedlichen Beurteilungen kommen. So schrieb zum Beispiel Erzbischof Oskar Sayer im Jahr 1981, Gröber sei unvergessen als wortgewandter, mutiger Prediger und als unerschütterlicher, schütterlicher Verkünder des Glaubens. Während ein Leserbriefschreiber in der BZ im Jahr 1998 zu dem Fazit kam, die Sünden des Erzbischofs sind überzeugend dokumentiert. Fast so etwas wie ein Schlusswort schrieb Viktor Reimann schon im Jahr 1967. Das Urteil wird auch weiterhin zwischen Extremen schwanken. Wohl kaum ein Bischof des 20. Jahrhunderts war so sehr der Liebe und dem Hass, der Achtung und Verachtung, der Verehrung und Erniedrigung preisgegeben. Hier bei dem dritten Zitat habe ich allerdings gemogelt, denn dieses Zitat bezieht sich gar nicht auf Konrad Gröber, sondern auf den Wiener Erzbischof Theodor Innitzer. Parallelen zwischen Innitzer und Gröber gibt es durchaus. Beide kamen 1932 ins Amt, beide äußerten und verhielten sich zumindest zeitweilig pronazistisch, beide waren in alter christlicher Tradition antijüdisch eingestellt und beide unterstützten Aktivitäten zur Rettung von Juden. Aber ein Vergleich zwischen dem Freiburger und dem Wiener Erzbischof ist nicht unser Thema und daher will ich ihn auch gar nicht weiter ausführen, sondern mich fortan auf Gröber konzentrieren. Ich finde nur einfach das Zitat und den damit vielleicht verbundenen Aha-Effekt so schön passend. Die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, sind vermutlich nicht meinetwegen heute in den Hörsaal gekommen, sondern wegen des Themas. Daher nehme ich an, dass Sie einigermaßen über Konrad Gröber Bescheid wissen. Dennoch ist es vielleicht nicht falsch, ihn und seinen Lebensweg zunächst noch einmal kurz vorzustellen, denn in der Debatte um seine Rolle im Tausendjährigen Reich, das auch mit 12 Jahren immer noch viel zu lang gedauert hat, spielt der Werdegang des umstrittenen Oberhirten immer wieder eine Rolle. Konrad Gröber wurde am 1. April 1872 im badischen Meßkirch, also in einer traditionell katholischen Kleinstadt, geboren. Seine Eltern waren der Schreinermeister Alois Gröber und dessen Ehefrau Martina, geborene Jörg. Die Kindheit war geprägt vom Kulturkampf, der in Meßkirch zu zeitweilig scharfen Konfrontationen zwischen einer liberal-protestantischen Minderheit und der papsttreu-konservativen katholischen Mehrheit führte. Zur Schule ging Gröber zunächst in Meßkirch, dann in Donaueschingen und schließlich als Zögling des erzbischöflichen Knabenkonvikts St. Konrad, des Konradihauses, in Konstanz. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg 4 Semester Philosophie und Theologie. 1893 wechselte er an die päpstliche Universität Gregoriana in Rom, wo er 1897 zum Priester geweiht und 1898 zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Danach war er rund 3 Jahre lang Vikar in Ettenheim und Karlsruhe und übernahm anschließend als Rektor die Leitung des Konradihauses, in dem er selbst den größten Teil seiner Gymnasialzeit verbracht hatte. 1905 wurde er Pfarrer der Konstanzer Dreifaltigkeitspfarrei, 1922 Münsterpfarrer in der ehemaligen Bischofsstadt am Bodensee. In dieser Zeit entfaltete er zahlreiche kirchliche, politische und wissenschaftliche Aktivitäten, sorgte für grundlegende Renovierungen der Dreifaltigkeitskirche wie des Münsters, konzipierte und organisierte die Feierlichkeiten zur 800-jährigen Wiederkehr der Heiligsprechung des Konstanzer Bischofs Konrad, seines Namenspatrons, und schrieb mehrere Bücher. Wenn er predigte, dann war die Kirche voll, egal ob im Konstanzer Münster, wie auf diesem Bild, oder anderswo. 1925 wurde er als Domkapitular nach Freiburg berufen, war dort unter anderem als Liturgie- und Kirchenmusikreferent, aber auch als Pionier der Rundfunkseelsorge aktiv. Vermutlich im Rahmen des Bistumsjubiläums 1927, spätestens aber anlässlich des Freiburger Katholikentags 1929, lernte er Nuntius Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., kennen und vertiefte den Kontakt in der folgenden Zeit stetig. Die gegenseitige Wertschätzung war groß, und so lässt sich zwangslos erklären, warum ausgerechnet der alemannische Badener Gröber am 9. Januar 1931 Bischof des wenige Jahre zuvor neu errichteten Bistums Meißen wurde. Er sei, sagte Gröber nach seiner Amtsübernahme, ein katholischer Bischof, wie das rote Sachsen ihn braucht. Am 21. Mai 1932, also gut ein Jahr später, wurde Gröber auf den Erzbischofsstuhl von Freiburg berufen. Zur Intronisation gab es unter anderem eine Serenade vor dem erzbischöflichen Palais auf dem Münsterplatz, der seinerzeit noch ein wenig anders aussah als heute. In Freiburg blieb Gröber bis zu seinem Tod am 14. Februar 1948. Im Jahr 1947 hatte er noch sein goldenes Priesterjubiläum begehen können, mit einem großen Festakt unter Beteiligung des gesamten öffentlichen Lebens der Stadt. Für das schwer kriegszerstörte Freiburg war dies ein Lichtblick und ein Hoffnungszeichen. Gröber war, nicht nur nach seiner eigenen Einschätzung, vieles. Er war Seelsorger und Wissenschaftler und Musensohn. In jungen Jahren hatte er gemalt, er fotografierte zeitlebens mit durchaus künstlerischem Anspruch und ihm war sehr an qualitätsvoller Kirchenmusik gelegen. Er war aber auch Politiker, Prediger, Kirchenfürst, Glaubensbote und Kämpfernatur. Extrovertiert und dabei missionarisch war er obendrein, wie Bernhard Welte festhielt. Wenn Gröber Menschen sah, dann musste er reden. Eines allerdings war Gröber gewiss nicht, ein Diplomat. Dem stand allein schon seine Spontaneität entgegen. Nicht umsonst hatte sich bereits früh der Beiname Konrad der Plötzliche eingebürgert. Aber auch seine regelrechte Begeisterung für öffentliches Auftreten, für das Bad in der Menge, stand diplomatischem Verhalten deutlich entgegen. In einem Brief vom 5. September 1942 formulierte Gröber dies so: Ich war noch nie ein Diplomat und werde es auch nie sein. Darum spreche ich auch, wie ich denke, und glaube, damit dem Volk und Vaterland einen größeren Dienst zu erweisen, als durch schweigsames Ertragen von Verkennungen meiner Kirche und meiner Person. Sein langjähriger Sekretär Bernhard Welte, der später als gesuchter Religionsphilosoph an der Universität Freiburg wirkte, hob in einer Charakterisierung Gröbers sein großes Herz hervor, seine große Menschlichkeit, seine Leidenschaft, seine Ungeschminktheit, sein strahlendes und mitreißendes Temperament, seine stete Einsatzbereitschaft ohne Reserve, auch seinen Zorn und die überreichen Register des Orgelwerks seiner Seele, die von den zartesten und leisesten Tönen bis zu den apokalyptischen Posaunen reichen konnten. Seine jähen Wendungen verwirrten bisweilen, aber sie begeisterten auch. Soweit Bernhard Welte. In den Diskussionen um Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus lassen sich mehrere Phasen ausmachen. Das heißt, eigentlich geht die Debatte durch bis heute und erlebt nur verschiedene Schwerpunkte, mal lauter und mal leiser, mal öffentlich und mal eher akademisch geführt. Eine erste Phase dauerte etwa von kurz nach Kriegsende bis zu Gröbers Tod. Hier waren durchaus kritische Töne zu hören. So schrieb beispielsweise am 2. April 1946 ein Freiburger einen Leserbrief an den Südkurier, in dem es unter anderem hieß, ich zitiere: Wenn Sie aber schon so sehr für die restlose Vernichtung aller, die mal neben einem Nazi gestanden haben, sind, dann mache ich Sie auf den Herrn Erzbischof von Freiburg aufmerksam, der jahrelang zahlendes Mitglied der SS war und der nicht etwa von sich aus als solches austrat, sondern hinausgeworfen wurde. Hier in der Kopie von einem Mitarbeiter des Erzbischöflichen Ordinariats Roth unterstrichen, diese Passage. Ich weiß zwar nicht, ob dieser Leserbrief je veröffentlicht wurde. Die Originalpostkarte findet sich im Erzbischöflichen Archiv, also in den Akten des Erzbistums. Aber das Thema war in der Welt und ist bis heute aktuell. Gröber äußerte sich seinerzeit mehrfach selbst zu dem Vorwurf und stritt ihn keineswegs ab, versuchte aber, damals recht erfolgreich, abzuwiegeln. Womit der Leserbriefschreiber allerdings nicht recht hat, ist die Behauptung, Gröber habe der SS angehört. Tatsächlich war es nicht die aktive SS, sondern der Förderverein. Ein scheinbar feiner, aber durchaus bedeutsamer Unterschied. Ansonsten aber war in den letzten Lebensjahren Gröbers in der Öffentlichkeit vor allem Lob und Anerkennung zu vernehmen. Eine ernsthaft kontroverse Debatte um ihn und seine Rolle im Nationalsozialismus scheint es damals noch nicht gegeben zu haben. Im Oktober 1947, anlässlich des Goldenen Priesterjubiläums, ernannte der Freiburger Stadtrat Konrad Gröber mit einstimmigem Beschluss zum Ehrenbürger der Stadt und nannte ihn dabei ausdrücklich einen in schwerster Zeit als Mahner und Tröster hochverdienten Kirchenfürsten. Auch der südbadische Staat ehrte Gröber aus dem gleichen Anlass am 25. Oktober 1947. Staatspräsident Leo Wohlleb stellte in seiner Eigenschaft als Kultusminister ein großformatiges, aufwendig gestaltetes Glückwunschschreiben aus und bezeichnete Gröber darin als unerschrockenen Vorkämpfer gegen den Materialismus unserer Zeit, als unermüdlichen Wecker religiöser Kräfte und als mitreißenden Lehrer der christlichen Wahrheiten. Wesentlich beflügelt, vor allem aber auf eine breite wissenschaftliche Grundlage gestellt, wurde die Debatte dann ab Ende der 1960er Jahre mit der Edition der Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 bis 1945. Der erste von 6 Bänden, herausgegeben von Bernhard Stasiewski, erschien sinnigerweise im Jahr 1968. Die sogenannten 68er sollten ja in der Folgezeit die wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der deutschen Nazi-Vergangenheit erst so richtig in Gang bringen und nachhaltig prägen. Getragen wurde und wird das Editionsprojekt Akten deutscher Bischöfe, das mittlerweile bis weit in die Nachkriegszeit hinein fortgeführt wurde, von der Kommission für Zeitgeschichte, einer von der Deutschen Bischofskonferenz gegründeten und finanzierten Forschungseinrichtung mit Sitz in Bonn. Einen wichtigen Anstoß von außen erhielt die Gröber-NS-Debatte im Jahr 1970. Durch die Buchveröffentlichung des DDR-Historikers Klaus Drobisch über den von den Nazis ermordeten Freiburger Diözesanpriester Max Josef Metzger. Drobischs Arbeit war allein schon deswegen sehr verdienstvoll, weil er auf NS-Akten in DDR-Archiven zugreifen konnte, an die westliche Historiker nicht herankamen. Auf einen inhaltlichen Aspekt will ich nachher bei der Betrachtung einzelner Diskussionspunkte noch eingehen. Hier soll der Hinweis genügen, dass diese Publikation ein maßgeblicher Auslöser dafür war, dass sich Freiburger Historiker wie der Theologe und Kirchengeschichtler Remigius Bäumer und insbesondere der Wirtschafts- und Sozialgeschichtler Hugo Ott verstärkt mit Gröber befassten. Gerade Hugo Ott wurde in der Folge einer der profiliertesten Gröber-Spezialisten. Außer den Akten deutscher Bischöfe hat die Kommission für Zeitgeschichte, sie besteht seit 1962, zahlreiche weitere Publikationen zur Geschichte der katholischen Kirche in der NS-Zeit herausgegeben. Erwähnen will ich hier nur die 1981 erschienene umfangreiche Arbeit von Martin Höllen über Bischof Heinrich Wienken, der als Verbindungsmann der Deutschen Bischofskonferenz zu den NS-Machthabern wirkte. Diese Arbeit spielt nicht zuletzt deshalb eine Rolle in der Debatte um Gröber, weil dort alle wesentlichen Fakten über Gröbers Mitgliedschaft im SS-Förderverein zusammengefasst und belegt sind. Ebenfalls im Jahr 1981 erschien die groß angelegte, für ein breites Publikum bestimmte, nicht im strengen Sinn wissenschaftliche Gröber-Biografie von Erwin Keller. Dieses Buch trug, so scheint es, nicht unwesentlich dazu bei, dass Anfang der 1980er Jahre eine neue Phase in der Debatte um Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus begann. Keller war in seinem Buch durchaus offen mit Gröbers anfänglicher Nähe zu den braunen Machthabern umgegangen, hatte dies aber als taktisch begründeten Versuch gedeutet, das NS-Regime im kirchlichen Sinne zu beeinflussen. Eigentlicher Auslöser für die Debatte, die mit wechselnder Intensität mehrere Jahre lang währte und recht breit und prominent in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, war ein umfangreicher Artikel, verfasst von dem katholischen Bamberger Kirchengeschichtler Georg Denzler und veröffentlicht am 3. September 1982 in der Wochenzeitung Die Zeit. Der Beitrag trug einen recht reißerisch formulierten Titel: SS-Spitzel mit Soutane, wie die katholischen Bischöfe im Dritten Reich mitschuldig wurden. Dieser Beitrag war sehr kritisch, um nicht zu sagen polemisch formuliert und ging mit mehreren deutschen Bischöfen, darunter auch Gröber, hart ins Gericht. Entsprechend heftig fielen die Reaktionen seitens der Amtskirche und zahlreicher katholischer Historiker aus, aber auch der evangelische Kirchengeschichtler Klaus Scholder, der selbst wesentliche und keineswegs unkritische Beiträge zum Thema Kirchen und Drittes Reich geliefert hat, meldete sich zu Wort und wies Denzler sachliche Fehler nach. Über die Zeit brach das herein, was man heute als Shitstorm bezeichnen würde, und sie veröffentlichte denn auch 5 Wochen später eine ganze Seite mit Leserbriefen, wobei sie offenkundig nur einen geringen Teil der Reaktionen berücksichtigte. Was Georg Denzler in Bezug auf Gröber vorgeworfen wurde, war vor allem, dass seine Anschuldigungen nicht neu, sondern längst bekannt seien und dass er sie entschieden zu sensationell aufgemacht habe. Die öffentliche Debatte um Denzlers Beitrag verlagerte sich auch in die südbadische Regionalpresse und fand einen gewissen Höhepunkt in einem Leserbrief von Hugo Ott, den das Markgräfler Tagblatt am 7. Oktober 1982 unter dem Titel »Professor Denzler ist nicht auf dem Stand der Forschung« veröffentlichte. Denzlers Antwort mit der Überschrift »Wer ist hier eigentlich nicht auf dem Stand der Forschung?« gedruckt im Markgräfler Tagblatt vom 13. und 14. Oktober 1982 trug nicht unbedingt dazu bei, die Wogen zu glätten. Nahezu gleichzeitig, im November 1982, lieferte sich der Freiburger Germanistikprofessor Karl Pietzker eine Kontroverse mit Hugo Ott, die in Leserbriefen an die BZ ausgefochten wurde. Ich will nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, hier sei die Auseinandersetzung zunächst nur erwähnt. Aber auch ohne den Zeitartikel von Georg Denzler lag das Thema Kirche in der NS-Zeit in den 1980er Jahren geradezu in der Luft. So veranstaltete die Katholische Akademie in Bayern am 11. und 12. Dezember 1982 eine wissenschaftliche Tagung zu diesem Thema, und im weiteren Verlauf des Jahrzehnts erschien eine Fülle von Publikationen zu unterschiedlichsten sachlichen wie personenbezogenen Aspekten dieser Frage, wodurch vor allem die wissenschaftliche Debatte vorangebracht wurde. Doch auch die öffentliche Debatte um Gröbers Rolle in der NS-Zeit ging weiter. So brachte beispielsweise die Fernsehsendung Report am 7. Mai 1985 einen Beitrag, in dem Konrad Gröber, ich zitiere, in eine Reihe mit ehemaligen Nationalsozialisten gestellt und dem Bild ein Zitat unterlegt wurde, das den Eindruck erwecken konnte, dass er Rassist gewesen sei. So jedenfalls wurde die Sendung aus der Sicht der Freiburger Kirchenleitung wahrgenommen. Die Presse- und Informationsstelle des Erzbistums Freiburg veröffentlichte am 9. Mai 1985 eine scharf formulierte Stellungnahme dazu. Das Zitat sei zum einen völlig aus dem Zusammenhang gerissen und zum anderen habe sich Gröber an anderer Stelle in einer Art und Weise geäußert, die damals eine glatte Absage an den nationalsozialistischen Rassismus darstellte. Parallel zu der in den Medien geführten, bisweilen polemischen Debatte ging in den 1980er und frühen 1990er Jahren auch die wissenschaftliche Aufarbeitung von Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus weiter. 1986 veröffentlichte Bruno Schwalbach sein erstes Gröberbuch, eine auf intensivem Aktenstudium beruhende, mit vielen Quellenzitaten angereicherte Untersuchung über Gröbers Schreiben, Reden und Handeln in der Nazizeit. 1994 erschien unter dem Titel Würden und Bürden die von Roland Weiß 2 Jahre zuvor als Doktorarbeit verfasste Untersuchung über die katholische Kirche im Nationalsozialismus, und ebenfalls 1994 legte Bruno Schwalbach den zweiten Teil seiner Gröber-Dokumentation vor. Darüber hinaus wurden in jenen Jahren zahlreiche kleinere Arbeiten über Gröbers Verhalten im Nazistaat veröffentlicht. In der breiten Öffentlichkeit aber war das Thema, wenn ich recht sehe, nicht mehr sehr präsent. Grund zur Aufregung gab es dann aber Ende 1994 wieder, als am 27. November Walter Jens bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Zerstörung Freiburgs in seiner Rede gewissermaßen den Freiburger Erzbischof Konrad Gröber für den Fliegerangriff verantwortlich machte. Dadurch, dass er Anhänger eines extremen Antijudaismus gewesen sei, habe er die göttliche Rache herausgefordert. Eine einstweilen letzte große öffentliche Debatte um Konrad Gröber fand Anfang des Jahres 1998 statt. Ausgelöst oder zumindest billigend in Kauf genommen wurde sie diesmal vom Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, das Gröbers 50. Todestag am 14. Februar 1998 zum Anlass einer Gedenkveranstaltung machte, mit einem Pontifikalamt in Münster, mit einem Festakt, bei dem Hugo Ott einen Vortrag hielt, und mit einer kleinen Ausstellung in den Räumlichkeiten der Domsingschule, also im ehemaligen Erzbischöflichen Palais, in dem Konrad Gröber bis zum 27. November 1944 gewohnt hatte. Den Auftakt zur neuerlichen Diskussion gab eine Woche zuvor, am 8. Februar 1998, die längst nicht mehr existierende Zeitung Zum Sonntag mit einem Essay von Heinz P. Siebold. Der Titel lautete »Der erzreaktionäre Erzbischof«. Im Untertitel ging es folgendermaßen weiter. Vor 50 Jahren starb Konrad Gröber, Freiburger Oberhirte von 1932 bis 1948. Und noch immer tobt der Streit um seine Verstrickung in den Nationalsozialismus. Siebold referierte zunächst kurz den Diskussionsstand, ging dann jedoch bald dazu über, einen eigenen Beitrag zur Debatte zu liefern, wobei er sich klar als Gröber-Gegner positionierte. Ein paar Tage später, am 12. Februar 1998, publizierte Otto B. Rögele in der Wochenzeitung Rheinischer Merkur einen Beitrag mit dem Titel »Wortführer gegen das Neuheidentum«, mit dem er sich als entschiedener Gröber-Verteidiger zeigte. In der kleinen Gröber-Ausstellung, die einige Tage lang in der Domsingschule im Palais zu sehen war und die ich mehr oder minder allein erarbeitet hatte, musste ich selbst auch Stellung beziehen, wobei ich auch damals schon versuchte, möglichst neutral und objektiv zu bleiben, denn dieses Selbstplagiat sei mir gestattet, nicht um eine Heiligsprechung sollte es zu tun sein, sondern um eine Würdigung, die um die Wahrheit auch da bemüht ist, wo sie schmerzt. Am 14. Februar selbst, also am 50. Todestag, brachten die Badische Zeitung wie auch der Südkurier Beiträge, die trotz der ähnlichen Überschriften recht unterschiedlich waren. In der Badischen Zeitung schrieb Erik Breitinger unter der Überschrift Bischof Gröber, Brauner Konrad oder Mann des Widerstandes einen insgesamt recht ausgewogenen Beitrag, der Gröbers Schattenseiten keineswegs verschwieg, aber versuchte, sie zu erklären. Im Südkurier hingegen erwies sich Tobias Engelsing unter der Schlagzeile Erzbischof Gröber vom braunen Konrad zum größten Feind der NSDAP zuvörderst als scharfer Gröber-Kritiker, ohne freilich Positives komplett zu übergehen. Im Konradsblatt, der Kirchenzeitung des Erzbistums Freiburg, erschien am 15. Februar 1998 ein Beitrag von Hugo Ott. Unter der Überschrift »Heiß geliebt und umstritten« vertrat Ott im Wesentlichen seine auch andernorts und immer wieder dargestellte Position, wobei er gegenüber früher kritischer und vielleicht sogar distanzierter wirkte, jedenfalls habe ich es so wahrgenommen, ohne freilich vom Gröber-Verteidiger zum Gröber-Gegner geworden zu sein. Auch die schwäbische Zeitung Leutkirch brachte einige Tage nach dem 14. Februar einen Beitrag, der sich auf eine recht unkritische Kurzbiografie beschränkte und die Frage Gröber und der Nationalsozialismus nur am Rande streifte. Die Debatte ging anschließend in zahlreichen Leserbriefen weiter, wobei auch hier wieder das gesamte Spektrum von scharfer und teilweise pauschaler Kritik bis hin zu entschiedener Verteidigung abgedeckt war. Interessant ist dabei, wenn ich recht gesehen habe, eine Tendenz weg von der eindimensionalen Verurteilung Gröbers hin zu einer gesamtheitlichen Betrachtung vor dem Hintergrund von fast 2000 Jahren Kirchengeschichte. Vereinfacht ausgedrückt, Gröber handelte so, wie er es tat, weil er als Kirchenfürst gar nicht anders konnte, weil er, wie ein Leserbriefschreiber behauptete, Gefangener eines falschen Weltbildes, nämlich einer auf die Kirchenväter zurückgehenden pessimistischen Anthropologie gewesen sei. In der Einleitung zu meinem Vortrag hatte ich schlagwortartig einige zentrale Sünden und Verdienste Gröbers benannt, die in der Diskussion immer wieder thematisiert werden. Ich will sie nun alle nacheinander noch einmal aufgreifen und einzelne Meinungen zitieren, die dazu geäußert worden sind. Ich habe dabei versucht, recht extreme Positionen zu finden, um deutlich zu machen, welch breites Spektrum in der Debatte herrscht. Aber es ist völlig unmöglich, in der kurzen Zeit dieses Vortrags alle möglichen Sichtweisen auch nur zu erwähnen. Erstens, Gröbers geradezu begeisterte Zustimmung zur Machtübergabe an Hitler und die NSDAP. In seinem schon erwähnten Beitrag für den Konstanzer Südkurier vom 14. Februar 1998 schreibt Tobias Engelsing, ich zitiere, am 6. Mai 1933, entfesselte SA-Horden hatten im April zum ersten Mal mit Billigung der Regierung jüdische Geschäfte beschmiert, demoliert und die Inhaber misshandelt, beglückwünschte der Erzbischof den neuen badischen Reichsstatthalter Robert Wagner zum Amtsantritt. Mit Gröbers Kooperationsbereitschaft war 1933 für viele zögerliche Katholiken der Bann gebrochen. Verbände und Vereine, katholische Tageszeitungen und die zahllosen Zentrumsfraktionen in örtlichen Gemeinderäten gaben ihren Widerstand gegen das Regime auf und bemühten sich, nach dem Vorbild ihres Oberhirten, die neuen Herren ihrer Mitarbeit zu versichern. Bis zuletzt glaubte Gröber an die fortdauernde Gültigkeit des Konkordats. Er ermahnte seine Priester zu Wohlverhalten gegenüber dem Regime, führte den deutschen Gruß im Religionsunterricht ein und rechtfertigte in flammenden Predigten den Krieg gegen die Sowjetunion. Soweit der Beitrag von Tobias Engelsing. Ein Leserbrief im Konradsblatt vom 8. März 1998, verfasst von Erich Karl Fischer aus Überlingen, lieferte dazu eine Erläuterung mit durchaus kritischem Unterton. In seinem Hirtenbrief vom 8. Mai 1945 erklärte und verteidigte Erzbischof Konrad Gröber seine Haltung während der Zeit von 1933 bis 1945 und rechtfertigte mit dem Römerbrief die NS-Diktatur, in dem er schrieb, dass gegen eine rechtmäßige, also von Gott gegebene Regierung der Christ nicht aufbegehren dürfe, das heißt Gehorsamspflicht und kein Widerstandsrecht habe. Und weiter, Gröber hat weder zum aktiven Widerstand gegen das grenzenlose Unrecht seiner Zeit aufgerufen, noch hat er selbst aktiven Widerstand dagegen geleistet. Der Gröber-Biograf Erwin Keller schließlich hatte Gröbers Loyalität zum NS-Staat schon 1981 so zu erklären versucht. Ich zitiere wieder: Konrad Gröber wusste, dass seine anfängliche Haltung gegenüber den neuen Machthabern in der Öffentlichkeit vielfach Anstoß erregte und kritisiert wurde. Doch er ließ sich dadurch nicht beirren, den Dialog mit ihnen weiterzuführen, solange er dies für richtig hielt. Aber auch das tiefe Bewusstsein, Mitverantwortung zu tragen für Kirche, Volk und Vaterland, ließ ihm keine Ruhe und war die innerste Motivation für seinen Versuch einer loyalen Zusammenarbeit mit dem neuen Staat. Und Keller fährt fort: So war er bereit zu einer großzügigen, freilich von inneren Vorbehalten immer gedämpften Vorgabe an Vertrauen. Er war ja von Natur aus nie kleinlich und misstrauisch und suchte, immer auch im Blick auf das Reichskonkordat, die kirchenpolitische Verständigung mit der NS-Regierung. Soweit Erwin Keller. Zweiter Vorwurf: Gröbers Mitgliedschaft im Förderverein der SS. Mit diesem Vorwurf tun sich selbst die entschiedensten Gröber-Verteidiger schwer. Daran, dass Gröber tatsächlich Mitglied in diesem Verein war und Beiträge bezahlt hat, bestehen keine Zweifel. Zumal Gröber dies ja, wie schon erwähnt, selbst zugegeben hat. Den vielleicht einzigen, eher halbherzigen und nicht gerade überzeugenden Rechtfertigungsversuch unternahm Gröber höchst selbst, wenn er am 12. September 1946 schrieb, er sei in den Förderverein eingetreten, weil damals die Meinung bestand, die SS wäre die anständigste Gesellschaft innerhalb der Partei. Dagegen spricht selbst ein so entschiedener gröber Verteidiger wie Bruno Schwalbach ganz unumwunden von einer Fehlentscheidung und betont, eine Notwendigkeit für diesen Schritt, also einen Eintritt in den Förderverein, gab es nicht. Dritter Vorwurf, Gröbers teilweise wüst judenfeindliche Äußerungen. Als Beleg für Gröbers judenfeindliche Einstellung wird immer wieder der Karfreitagshirtenbrief vom 25. März 1941 herangezogen. Darin hatte Gröber in dramatisierender Weise den Leidensweg Christi vom letzten Abendmahl bis zum Tod am Kreuz nacherzählt und dabei in grellsten Farben das Bild der, in Anführungszeichen, perfiden Juden gezeichnet. Und das einige Monate, nachdem die badischen Juden nach Gürs deportiert worden waren und die von den Nazis sogenannte Endlösung der Judenfrage längst begonnen hatte. Auch hier gibt es zunächst nicht viel zu verteidigen und zu rechtfertigen. Der Hirtenbrief wäre auch dann nur schwer verdaulich, wenn er zu einem anderen Zeitpunkt verfasst und veröffentlicht worden wäre. Worüber man jedoch trefflich streiten kann, die Freiburger Professoren Ott und Pietzker haben dies 1982 öffentlich getan, ist die Frage, als was Gröbers judenfeindliche Äußerungen denn zu bezeichnen sind. In einem Leserbrief, den die Badische Zeitung mit der Schlagzeile »Das ist schlimmster Antisemitismus« versehen hatte, schrieb Karl Pietzker, nachdem er einige Zitate aus dem Hirtenbrief angeführt hatte, »Für mich ist dies schlimmer Antisemitismus. Es ist jener christliche Antisemitismus, der den Juden jahrtausendelang Leiden brachte. Er ist eine der Wurzeln des nationalsozialistischen Antisemitismus.« Hugo Ott entgegnete darauf, ein solcher Hirtenbrief, der gerade die antijudaistischen Elemente im Zeichen der Gottesmordlehre herausstellte, mag uns heute außerordentlich befremden, lag jedoch im Rahmen der noch bis in die Nachkriegszeit herrschenden Anschauung, dass die Perfidie Judäi den Gottessohn getötet und dadurch sich von der Erlösung ausgeschlossen hätten. Dass bei Gröber Antijudaismus vorliegt, sei unbestritten. Aber nationalsozialistischer, rassebiologischer Antisemitismus? In der wissenschaftlichen Diskussion ist man sich, wenn ich recht sehe, bis heute nicht einig darüber, ob sich Gröber durch diesen Hirtenbrief und durch weitere Äußerungen tatsächlich als Antisemit positioniert habe oder ob er doch nicht einfach in Anführungszeichen nur den traditionellen christlichen Antijudaismus verinnerlicht und beibehalten habe. In der öffentlichen Meinung hingegen finden sich solche Differenzierungen kaum. Hier scheint die Sache klar. In seinem Beitrag vom 30. November 2016, Beitrag zur Straßennamendebatte, schreibt der BZ-Journalist Frank Zimmermann, was sich durch Gröbers Leben zieht, ist ein scharfer Antisemitismus. Die Juden waren für ihn Christi Erz- und Todfeinde. Und für den Autor des Eintrags im Internetauftritt zu den Konstanzer Stolpersteinen, ich hatte ihn ja vorher gezeigt, ist Gröber ein Erz-Antisemit. Es gibt allerdings auch Stimmen, die in Gröber nicht einfach einen Judenfeind sehen wollen, was wieder und wieder als Beleg dafür angeführt wird, dass Gröber keineswegs grundsätzlich und pauschal antijüdisch gedacht habe, ist seine Unterstützung für Gertrud Luckner. Und auch der Artikel über Gröber im Internetlexikon Wikipedia weist darauf hin, dass Gröber im Gegensatz zur Mehrheit der deutschen Bischöfe einen öffentlichen Protest der katholischen Kirche gegen den Aufruf zum Judenboykott befürwortet habe, 1933. Vierter Vorwurf. Gröbers angeblich unzureichender Einsatz für verfolgte Priester, insbesondere für Max Josef Metzger. Ein weiterer Vorwurf, der immer wieder gegen Konrad Gröber erhoben wird, ist der, er habe sich zu wenig für verfolgte und eingesperrte Priester eingesetzt. Ja, er habe geradezu ihnen selbst die Schuld hierfür zugewiesen. Besonders heikel und besonders oft thematisiert ist der Fall von Max Josef Metzger, der am 14. Oktober 1943 vom Volksgerichtshof zum Tod verurteilt und am 17. April 1944 hingerichtet wurde. Heinz P. Siebold schreibt dazu 1998 in seinem Beitrag in der Freiburger Zeitung zum Sonntag, ich zitiere, »So rührend sich der Oberhirte um die deutschen Lanzer sorgte, so unbarmherzig zeigte er sich gegenüber einem Pfarrer der eigenen Kirche, Max Josef Metzger. Zwar besorgte Gröber dem Priester einen Rechtsanwalt, teilte diesem jedoch sogleich mit, was er von dem überschwänglichen Wolkensegler Max hielt. Am 16. Oktober, also 2 Tage nach der Verurteilung, schrieb Gröber an den Reichsjustizminister: Ich bedauere sein Verbrechen auf das Tiefste. Dennoch wage ich es, die Bitte an Sie zu richten, Gnade statt Gerechtigkeit walten zu lassen. Ich halte ihn für fähig, sein Verbrechen durch den heldenhaftesten Tod an der Front zu sühnen. Die Apologeten Gröbers behaupten, auch diese zynischen Äußerungen über den inhaftierten Priester seien reine Taktik gewesen, um den Bedrohten zu retten. Glaubwürdig ist diese Behauptung nicht. Ich bin immer noch im Zitat. Die Empfehlung, Metzger den Heldentod an der Front sterben zu lassen, ist ein menschlicher und moralischer Offenbarungseid, der weder durch Zeitumstände noch durch taktische Raffinesse zu rechtfertigen ist. Soweit die Zeitung zum Sonntag 1998. Siebold bezieht sich bei seinem Seitenhieb gegen die Apologeten Gröbers, auch wenn er keine Namen nennt, vor allem auf Hugo Ott. Dieser hatte Gröbers Aktivitäten rund um den Prozess gegen Max Josef Metzger schon 1970-71 dokumentiert und zu erklären versucht. Es gab nicht nur den von Siebold zitierten Brief an den Reichsjustizminister, sondern inhaltlich sehr ähnliche an den Oberreichsanwalt und an Roland Freisler, die durch das schon erwähnte Metzgerbuch von Klaus Drobisch publik geworden waren. Ott war zu dem Schluss gekommen, dass es aus Sicht Gröbers nur eine Chance gab, Metzgers Leben zu retten, die Begnadigung zum Fronteinsatz. Der Freiburger Erzbischof habe, schreibt Ott, diese Briefe abgefasst, um für die gleichzeitig abgehenden Gnadengesuche ein günstigeres Klima zu schaffen. Gröbers Distanzierung hatte, so dürfen wir annehmen, primär eine taktische Funktion. Es muss ihm bewusst geworden sein, dass ein Gnadengesuch für Dr. Metzger wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte, wenn er sich nicht deutlich von den Motiven Metzgers absetzte. Neben diesen Sünden, die Gröber immer wieder vorgeworfen werden und die ich hier nur punktuell darstellen konnte, werden ihm in der Debatte aber auch Verdienste zugute gehalten, von denen ich, der Fairness halber, einige anführen will, wobei es bisweilen gar keine zwei Meinungen gibt. Erstens, Gröbers vergleichsweise frühes und entschiedenes Eintreten gegen Zwangssterilisierung und Euthanasie. Im Katalog zur Freiburger NS-Ausstellung, also ganz aktuell, fasst Peter Kalchthaler dies folgendermaßen zusammen: Zu offen nach außen getragenem Widerstand gegen das NS-System konnte sich Gröber allerdings nicht entschließen, doch bezog er unter anderem in der Frage der Euthanasie und der Zwangssterilisation durchaus deutlich Stellung. Schon 1934 hatte er sich in der Broschüre »Heile mich, Herr« gegen die Tötung von Erbkranken gewandt, was in einem Bericht des Reichssicherheitshauptamtes als Angriff auf die Grundwerte verdammt wurde. Unter den deutschen Bischöfen war Gröber der Erste, der sich 1939 schriftlich in einem Brief an den badischen Innenminister Karl Pflaumer gegen das inzwischen angelaufene Mordprogramm wandte. Bernd Martin bestätigt diese Sichtweise in seinem Katalogbeitrag: Mit eindeutigen Worten gegen den Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates brandmarkte Erzbischof Gröber die Euthanasie. Hinsichtlich der Haltung zur Zwangssterilisation und zum 1933 erlassenen Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wird Gröber hingegen in der Diskussion nicht so eindeutig auf der Seite der moralisch Guten gesehen. So schreibt beispielsweise Roland Weiß: Der Freiburger Erzbischof unternahm auch den Versuch, selbst auf diesem heiklen Gebiet seine Bereitschaft zu weitgehendem Entgegenkommen zu signalisieren. Gröber habe in dieser Frage, so Weiß weiter, einen eher fragwürdigen Balanceakt zwischen Wahrung des christlichen Standpunktes und Anbiederung an das Regime versucht. Zweites Verdienst: die ideelle und finanzielle Unterstützung Gertrud Luckners bei der Rettung von Juden. Fast einhellig positiv gewertet wird Gröbers Unterstützung für Gertrud Luckner. Kritisch hinterfragt wird in der Diskussion allenfalls gelegentlich, ob Gröber bei seiner Förderung der von Frau Luckner unternommenen Rettungsversuche möglicherweise gar nicht an alle Juden gedacht habe, sondern nur an die Konvertierten und katholisch Getauften. Allerdings ließ er Gertrud Luckner freie Hand, sodass Gröbers Unterstützung allen zugute kam, denen Frau Luckner helfen konnte. Drittens, Gröbers bedingungslose Verteidigung der gesamten christlichen katholischen Lehre gegen die NS-Ideologie. An dieser Stelle will ich einmal kurz von der Debatte um Gröber abschweifen und ihn selbst zu Wort kommen lassen. In seinem Freiburger Antrittshirtenbrief vom 6. Juli 1932 schrieb er: Zwar habe ich Kraft meines Amtes, euch zu führen, wenn ich aber führe und gebiete, erstrebe ich nicht meine eigene Höhe, sondern eure Erhebung zu Gott. Und wann hätte das katholische Volk die von Gott gesetzten Führer so notwendig gebraucht als gerade heute, wo so viele sich als Volksfreunde und Volksführer bezeichnen, aber weder den Auftrag noch die Absicht und Fähigkeit haben, das christliche Volk nach den Vorschriften und Zielen Jesu Christi zu leiten? Getreu dem Schwure, den ich schon bei meiner Bischofsweihe und wiederum vor der Übernahme meiner erzbischöflichen Würde ablegte, werde ich darum die Reinheit und Einheit der katholischen Wahrheit verteidigen und deren Leugnung oder irrige Deutung als einen Gegensatz zur ewigen Wahrheit pflichtgemäß und furchtlos verwerfen. Und zwar, so fuhr er fort, sehe er die Pflicht jedes Bischofs darin, die christliche Lehre sowohl in seiner Schrift und seinem Wort als auch, wenn es notwendig werden sollte, dem Vorbild unzähliger katholischer Märtyrerbischöfe getreu mit seinem eigenen Leib und Leben zu schützen. Dass Gröber dies nicht einfach nur dahergesagt hatte, als Stereotyp, das von einem katholischen Bischof schlicht und einfach zu erwarten war, hat unlängst Bernd Martin deutlich betont. Gröber, schreibt er im Katalog zur NS-Ausstellung, griff einmalig für das deutsche Episkopat Hitler öffentlich an. In seiner Silvesterpredigt 1939 formulierte er im vollbesetzten Münster: Christus hat dem deutschen Volk und Vaterland nichts mehr zu sagen. Anstelle von Christus ist ein anderer getreten, dessen Namen ich hier auf der Kanzel nicht erwähne. Gröber galt fortan in Berlin als übelster Hetzer gegen das Dritte Reich. Soweit Bernd Martin. Ulrich von Hehl hatte 1983 in einer Rezension zu Erwin Kellers Gröber-Biografie den Einsatz des Erzbischofs zur Verteidigung der christlichen Lehre so zusammengefasst: Der Kirche ging es vielmehr um die Wahrung ihres Propriums, um die unverkürzte Verkündigung der Botschaft Christi, von der jeder weiß, dass sie der nationalsozialistischen Weltanschauung diametral entgegengesetzt war. Hier allerdings darf man Gröber bescheinigen, mit nicht alltäglichem Einsatz geleistet zu haben, was seines Amtes als Bischof war. Bruno Schwalbach kam 1986 zu folgendem Fazit: Als er, das heißt Gröber, aber die Unwahrhaftigkeit des NS-Regimes durchschaut hatte und für ihn kein Zweifel mehr bestand, dass es um Sein oder Nichtsein des Christentums gehe und dass christlicher Glaube und Nationalsozialismus sich wie Feuer und Wasser verhielten, hat er ohne Schonung der eigenen Person bei jeder sich bietenden Gelegenheit den katholischen Glauben und die Rechte der Kirche verteidigt. Ganz am Anfang meines Vortrags hatte ich gesagt, ich wolle nicht direkt über Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus sprechen, sondern über die darum geführten Debatten, und hatte dies unter anderem damit begründet, dass ich somit versuchen wollte, auf ein eigenes Urteil zu verzichten. Aber natürlich ist die Auswahl von Argumenten und Zitaten, die ich aus der fast unüberschaubaren Fülle von einschlägigen Publikationen getroffen habe, auch eine Art von Urteil. Für manchen Gröber-Kritiker ist schon der Versuch, den Erzbischof einigermaßen neutral und ausgewogen zu porträtieren, apologetisch, weil aus seiner Sicht nichts an Gröbers Verhalten gutzuheißen sei. Anderen Menschen hingegen, die Gröber in der NS-Zeit und in den Nachkriegsjahren noch als fürsorglichen Seelsorger erlebt hatten, als Bischof, der sich um die Nöte der Menschen annahm und beispielsweise versuchte, eine Vergrößerung der Lebensmittelrationen zu erreichen, wäre vielleicht fast jede Kritik an Gröber schon zu weit gegangen. Ich zitiere noch einmal Ulrich von Hehl, dem man wohl bescheinigen kann, ein durchaus katholischer und keineswegs kirchen- oder bischofsfeindlicher Historiker zu sein. Jedenfalls haben sich an Gröber seit seinem frühen Tod die Geister in Zustimmung oder Ablehnung geschieden. Wir erleben durchaus einen Menschen in seinem Widerspruch, seiner Einbindung in die Urteile und Vorurteile der Zeit, übrigens auch einen Bischof, der in nicht wenigen Bereichen nicht wenige seiner Amtsbrüder überragte. Dazu gehörte freilich nicht die Politik, auch nicht die Kirchenpolitik. Gröber war stets zu gefühlsbetont und unpolitisch, als dass er die vorgeblich nationale Wiedergeburt des Reiches nicht aus vollem Herzen begrüßt hätte. Viele Äußerungen, darunter törichte, auch etwa Teile seines Handbuchs der religiösen Gegenwartsfragen, legen Zeugnis dafür ab, so dass man sagen muss, Schweigen wäre zuweilen das Klügere gewesen. Soweit Ulrich von Hehl. Bruno Schwalbach schreibt mit durchaus hagiografischen Tendenzen über Gröber, sein Bild zeige eine zwar reich begabte, jedoch widersprüchliche, im Grunde apolitische Persönlichkeit. Ihre Tragik bestand nicht zuletzt darin, dass ihr durch die damalige Situation unablässig politische Stellungnahmen und Entscheidungen abgefordert wurden, für die es in der ganzen Kirchengeschichte der Neuzeit kaum Anhaltspunkte, geschweige denn ein hilfreiches Orientierungsmodell gab. Erzbischof Gröber war kein Mietling des NS-Regimes. Er ließ sich auch unter massivstem Druck in der Erfüllung seiner bischöflichen Aufgaben nicht beeindrucken. Er war ein deutschgesinnter katholischer Bischof, wie er sich selbst in einem Schreiben an den badischen Kultusminister bezeichnete. Damit verband er seine Treue zu Rom. Ohne seine nationale Gesinnung zu würdigen, ist sein ganzes Verhalten während der Zeit des Dritten Reiches nicht zu verstehen. Soweit Bruno Schwalbach. Hintergrund für Gröbers zahlreiche, dem NS gegenüber positive Äußerungen sind neben Gemeinsamkeiten im nationalistisch-konservativen Weltbild freilich auch theologische Gesichtspunkte, wie etwa der Paulusbrief an die Römer. Gröber führte dazu in seiner 1935 veröffentlichten Schrift Kirche, Vaterland und Vaterlandsliebe aus: Die Kirche verbietet die Widersetzlichkeit und den Umsturz, das heißt die illegale Beseitigung einer bestehenden staatlichen Ordnung, wie auch Christus es abgelehnt hatte, sich die Gunst des Volkes durch politische Zielsteckung zu erwerben und zum inneren und äußeren Widerstand, ja zur Waffenerhebung gegen die verhasste Römerherrschaft aufzurufen. Sogar die Obrigkeit, die ihre Rechte missbraucht, geht dadurch ihres Rechtes nicht ohne weiteres verlustig. Soweit Gröbers Interpretation des Römerbriefs. Die Diskussionen um Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus drehen sich heute nicht mehr in erster Linie um die Frage, hat er oder hat er nicht, sondern darum, wie es zu beurteilen und zu bewerten sei, was er getan oder nicht getan und gesagt oder nicht gesagt hat. Die Fakten sind schon lange bekannt. Gröbers Taten sind historisch erforscht und seine Worte kann man nachlesen. Noch keineswegs beantwortet ist, wenn ich mich nicht sehr täusche, eine ganz wichtige Frage, die in der Diskussion zunehmend zentrale Bedeutung erhält. Die Frage nämlich, ob und wie man Gutes und Schlechtes gegeneinander aufwiegen kann. Kann man eine Bilanz ziehen, eine Gewinn- und Verlustrechnung aufmachen? Kann man den judenfeindlichen Hirtenbrief von 1941 gegen die Unterstützung für Gertrud Luckner aufrechnen? Ist Gröbers Kriegspropaganda stärker zu gewichten als sein früher und fortgesetzter Einsatz gegen die Euthanasie? Hat er mit seinen Briefen, die er nach dem Todesurteil für Max Josef Metzger geschrieben hat, Roland Freisler und dem Volksgerichtshof Recht gegeben? Oder war es nicht doch ein taktisch motivierter und aller ehrenwerter Versuch, Metzger vor der Hinrichtung zu retten? Ob die Debatte um Konrad Gröber noch einmal richtig aufflammen wird und wenn ja, zu welchem Ergebnis sie führen wird, weiß ich natürlich nicht zu sagen. Ich bin zwar Kirchenbeamter, aber deswegen noch lange kein Prophet. Nach derzeitigem Stand der Dinge würde ich eigentlich meinen, das Ende der Debatte sei erreicht. Denn die Fakten liegen auf dem Tisch, die Argumente sind ausgetauscht, alles ist gesagt, wenn auch noch nicht von allen. Außerdem ist Gröber vor fast 7 Jahrzehnten verstorben. Da könnten die Diskussionen um ihn doch allmählich wirklich zum Ende kommen. Andererseits können wir immer wieder beobachten, dass wir in Deutschland mit dem Nationalsozialismus noch lange nicht fertig sind. Die aktuelle Ausstellung im Augustinermuseum ist nur ein Beispiel. Aber noch aus einem anderen Grund können wir nicht sicher sein, dass die Debatte um Konrad Gröbers NS-Verstrickung zu Ende ist. Meines Wissens sind die vatikanischen Archive in puncto Gröber noch längst nicht abschließend und erschöpfend ausgewertet. Und auch in französischen Archiven lagern noch Quellen, nicht nur aus der Nachkriegszeit, die bislang nicht wissenschaftlich aufgearbeitet worden sind. Da könnten durchaus noch neue Aspekte zutage treten und vielleicht sogar echte Überraschungen, auch wenn ich damit eher nicht rechne. Alles in allem aber sollten wir im Titel meines Vortrags vielleicht tatsächlich die Klammern und das Fragezeichen weglassen. Kein Ende der Debatte, um Konrad Gröber und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Vielen Dank.